was ich hab's. Was ich lieb. Was ich hab's.
Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und ich freue mich sehr auf diese Runde heute, bin aber ein bisschen überrascht, denn als ich in diesen Call eingestiegen bin, war auf einmal eine Person mehr als sonst mit in diesem Call. Und das müssen mir meine Kompagnons hier mal erklären. Emma, hast du damit was zu tun?
Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich glaube, ich war gar nicht so überrascht. Wir hatten gestern noch kurz Kontakt, aber eingeladen wurde der liebe Herr, glaube ich, von Base oder von Dan. Ich weiß es nicht genau.
Nee, von Dan. So. Ja, von den Soul Brothers.
Ja, okay, genau. Base, du diesmal auch nichts damit zu tun. Dan, dann ist es jetzt an dir, den Gast einzuladen, vorzustellen, zu huldigen und ihm den Teppich auszurollen.
Ja, eigentlich hatten wir unseren lieben Gast auch schon länger auf unserer imaginären Gästeliste vermerkt und jetzt hat sie das einfach angeboten, weil wir heute keinen Gast hatten und da haben wir uns gedacht, passt der perfekt rein, unser Man, Mackie Berlin Nuts, straight aus Berlin City. Herzlich willkommen.
Yeah, yeah.
Applaus von mir.
Hallöchen.
Schön, dass du da bist. So, ich hoffe, es geht
ja,
dir gut.
Ja, danke für die Einladung. Mir geht's blendend.
Sehr blendend. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, du weißt, worauf du dich eingelassen hast. Das ist jetzt eine Stunde Hip-Hop to the Fullest und der ja. Hip-Hop-Overload ist hier immer auf jeden Fall gegeben und es kann mehr Hip-Hop sein, als du eventuell vertragen kannst in einer Stunde. Wo wir beim ersten Thema wären, Emma, denn ich glaube, wir haben auf jeden Fall Overdose-Hip-Hop-Wochenende hinter uns gebracht, oder? Kannst du mal erklären oder willst du erzählen, wo wir waren und was wir gemacht haben?
Ja, auf jeden Fall. Wir waren auf der Tapefabrik, dem besten Festival Deutschlands, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und das war definitiv straight up Hip-Hop. Hat angefangen am Freitag mit einem kleinen Warm-up von Crackpack Records, die da eine schöne Seife auf die Bühne gelegt haben.
Also das kleines war, glaub ich, Warm-up.
Ja, kleines Warm-up. Da ging es schon ordentlich ab, auf jeden Fall. Die Jungs haben definitiv abgerissen. Also Bass, Dan, ich glaube, das hätte euch auf jeden Fall auch gefallen. Es war sehr, sehr schön, fand ich. Was war dein Highlight eigentlich, Nico?
Ja, schon. Crackpack war sehr, sehr krass. Und dann ehrlicherweise dieses komplette Hip-Hop-Feeling, was ist wie so ein Klassentreffen war. Dass ich viele Leute mal wieder getroffen habe oder auch neu kennengelernt habe. Und das muss ich sagen, dass mir das nochmal passiert. Plus diese komplette, ich nenne es mal Wärme, die ich auch überall miterlebt habe. Die Leute waren dann nicht wegen Sauferei, wegen Partyadi, sondern die waren irgendwie wegen Kultur da. Deswegen war es ein kleiner, aber feiner, aber umso erwählter Kreis und es hatte eine sehr schöne Stimmung. Und ich habe mir einige Acts angeguckt, was ich ja sonst auf Festivals eigentlich schon lange nicht mehr gemacht habe, aber bin wirklich immer so brav von Bühne zu Bühne gegangen, um mal ein paar Minuten mitzukriegen und habe am Samstag Pimpf.
Ja.
Und ich arbeite jetzt ja seit ein paar Jahren mit dem auch zusammen. Wir sind ja echt Freunde geworden, aber echt so live auf einer Bühne erlebt. Das habe ich vorher nicht gehabt. Und das war nochmal ein spannendes Level, was der so hingelegt hat.
Ja, ich habe Pimpf ja letztes Jahr auch schon auf der Tapefabrik gesehen, aber ich fand es dieses Jahr nochmal ein Stückchen krasser. Auch, glaube ich, durch die Location. Er war ja im Kesselhaus und es hat, glaube ich, wirklich von der Decke getroffen bei seinem Auftritt. Also es war unfassbare Energie, die da war, auch vom Publikum, von ihm selber. Es war ich auch richtig baff, ehrlich gesagt. Habe auch schöne Videoaufnahmen mitgenommen von dem Auftritt.
Aber beeindruckend. Man muss auch sagen, da war so viel Energie und so viel Tempo im Haus. War wahrscheinlich ganz sinnvoll, dass die älteren Herren Dan und Bass halt abgesagt haben, weil die nicht konnten und nicht wollten.
Beruflich ging leider nicht, aber ich hatte, kann ich auch noch sonst gleich mal was zu erzählen. Auch eine nette Veranstaltung, wo ich dran teilgenommen habe, wo es auch eher um freundschaftliche Beziehungen und gute Menschen ging und nicht nur um Musik.
Ja,
aber
erzähl doch mal
letztes
kurz.
Jahr hatten wir die Erlebnisse ja auch bei der Tapefabrik oder ich konnte die ja auch einsammeln. Also es ist nicht negativ, aber es ist sehr viel, ihr habt sehr kompakt, sehr overloaded, aber manchmal wusste man nicht selber nicht oder musste sich entscheiden, so wo gehe ich jetzt hin für mich, um das Bestmögliche rauszuziehen. Also hast du hinten den Freibereich gehabt bis abends um 10, du hast die Beatstage gehabt, du hast die Mainstage, wo es dann auch irgendwann abends losging, den Merch und dann natürlich die ganzen Leute, diese ganzen zwischenmenschlichen Dinge, wo man sich gerne mal stundenlang irgendwie festsappelt, was auch gut ist und über Gott und die Welt redet, was ja eigentlich für mich der beste, Nico, das ist ja auch schon gerade so ein bisschen angerissen, der beste Aspekt bei solchen Festivals ist, einfach Leute kennenlernen, mit alten Hasen, mit neuen Hasen quatschen, neue Erfahrungen machen und nebenbei einfach nur so ein bisschen noch gute Musik mitkriegen. Das finde ich ja eigentlich immer das Spannende daran, dass das gar nicht die Musik, bei vielen Leuten gar nicht die Musik auf der Bühne ist, jetzt auch kein Diss gegen die Künstler auf der Stage, aber dass das fast schon zu so einem Nebenprodukt wird, zu einem Positiven.
Maggie, warst du mal da?
Ich war bei der Berliner Edition tatsächlich. Es gab ja die Berliner Edition vor ein paar Jahren von der Tapefabrik. Da war ich dabei und das war auf jeden Fall ganz nice. Und eigentlich vom Feeling her genau das Gleiche. Ne? Du triffst halt Leute, da sind halt auch viele Berliner da. Und in Wiesbaden ist das jetzt, ne? Ich hoffe, genau. Ich bin nicht falsch. Genau, Wiesbaden. Nach Wiesbaden habe ich es leider noch nicht geschafft. Ich glaube, das ist vom Flair nochmal ein bisschen anders und vielleicht sogar zu sagen besser.
Ist auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also Dan war ja noch nicht da. Ich weiß nicht, wo es in Berlin war. Aber eine Location an sich, die Location an sich hat schon sehr viel Gewicht, was das Allgemeinfeeling ausmacht. Ne? Viele sagen, warum passiert das nicht mal im Norddeutschland? Da sind ja auch ein paar von den Veranstaltern, kommen ja aus dem Norden, aus Hamburg. Oder warum findet das nicht in München statt? Ich finde, Wiesbaden ist schon ein guter Dreh- und Angelpunkt für alle. Und die Location ist einfach richtig Bombe. Also es passt eigentlich alles.
Ich glaube, das macht aber auch irgendwie so den Charme aus, diese Reise auf sich zu nehmen. Und das ist auch so ein bisschen Aufwand, dahin zu kommen. Was sicherlich sich auch so ein bisschen in Ticketverkäufen dieses Jahr ausgezahlt hat. Aber weil alle aus dem gleichen Ziel heraus dahin gehen. Und Emma, wir haben ja in unserem Redaktionsdeck quasi auch ein so ein Internet-Treibgut oder was es auch immer ist von Base immer mit dabei, dass ihr ja eigentlich als Thema mitnehmen wolltet, was eigentlich hervorragend hier passt. Denn wir haben unheimlich viele Strömungen gerade in der Deutschrap-Welt, in dem, was sich da angliedert und sich im Zweifel vielleicht auch immer weiter von dem Kern weg entfernt, was hier die meisten Protagonisten dieser Runde leben und fühlen. Dann aber zu sehen, dass die Tapefabrik genau diesen Kern beschützt, ist halt irgendwie, also war schön zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Soll ich jetzt das Zitat vorlesen?
Das war quasi die Überleitung ohne ein Fragezeichen, dass
verdammt,
du jetzt quasi fließend
Überleitung
übernehmen kannst.
Gecrashed an der Stelle komplett. Base hat hier einen schönen Instagram-Post rausgesucht mit einem Zitat und zwar Hip-Hop ain't dead, it's just underground. Und ich finde, das hat man bei der Veranstaltung auf jeden Fall gesehen, dass es doch noch sehr, sehr viele Leute gibt, die ja trotzdem so eine Liebe für die Hip-Hop-Kultur haben. Also man muss ja auch sagen, es wurde auch gesprüht. Es gab eine sehr, sehr, sehr schöne große Fläche, die da jedes Jahr aufs Neue besprüht wird von Graffiti-Artists. Es wurde dieses Jahr sogar gefreestyled. Es gab Wagen, ich weiß nicht genau, wie man das nennen kann, wo so ein bisschen aus dem Wagen heraus aufgelegt wurde und dann genau gab es so ein bisschen Freestyle-Cyphers und war auf jeden Fall richtig Hip-Hop.
Wenn ich die Fotos gesehen habe, war es einer, vielleicht sogar der oder einer dieser DJ-Busse, die durch die Lande tingeln, über den wir auch schon mal hier Love and Hate berichtet haben. Ganz spannend, glaube ich. War das auch die DJ-Stage? Habt ihr das mitbekommen? Es war ja auch dieses Jahr, hatte ich gelesen, wurden endlich mal die DJ-Kultur, das Turntablism dann eine eigene Plattform gegeben, was ich sehr spannend fand und da ich auch sehr vermisse, schade finde, dass ich da den Weg nicht hingefunden habe zu der gesamten Veranstaltung, aber da gab es ja auch Turntablism als Programmpunkt.
Genau, es gab DJ-Workshops an dem Ding. Also mehr Hip-Hop als an der Veranstaltung geht, glaube ich, wirklich kaum noch. Dann in der Größenordnung mit einem Line-Up, das soundtechnisch trotzdem, und das ist halt total wichtig, auch sich progressiv abbildet mit Künstlern wie Ansu oder Tom Hanks, die alle ja nicht nur Boom-Bap sozialisiert sind oder vielleicht auch ab und zu mal machen, aber vielmehr auch dann moderneren Sound. 808-lastiger machen und trotzdem aber, und das ist der entscheidende Punkt, sich dieser Kultur genauso verbunden fühlen. Und das hast du halt jedem angemerkt, der da vor Ort gewesen ist. Und deshalb ist es genauso ein Ort und ein bisschen Untergrund ist es dann doch, auch wenn da 2000 Leute kommen, Im Vergleich zu den sonstigen Veranstaltungen. Und es war für mich einfach sehr, sehr schön, mal da gewesen zu sein in der Form und in der Ruhe.
Also, da wären wir vielleicht auch bei dieser klassischen Sichtweise, wie ich sie auch immer gerne vertrete, für mich der wichtigste Punkt in der Hip-Hop-Kultur, wo ich ihn ernst nehme, dass es ein Non-Profit-Ding ist oder aus der Liebe für die Kultur. So, und bei der Tape-Fabrik natürlich wird da Geld verdient und Leute auf der Bühne bekommen Geld und alles. Aber die Tape-Fabrik ist eine Veranstaltung, wo ich sage, da kommen die Leute, also die Künstler auf die Bühne, aus Liebe zu Kultur und nicht nur aus Liebe für den Barscheck.
Ja, und auch Punkt. Das ganze Team, was dahinter steht. Ich glaube, das, was die da an Arbeit und Zeit rein investieren, ich glaube nicht, dass sie das ansatzweise nur für das Geld machen, weil ich glaube, das holen die gar nicht raus, wie viel Zeit und Kraft die da einfach investieren. Das ist schon Wahnsinn auch einfach.
Ja, das ist auf jeden Fall for the culture. Und damit auch unser Reisetipp für euch. Dann am 8. Juni 2024 ist das Ganze wieder unterwegs. Und dann wird es auch nächstes Jahr eine Version geben. Mackie, du bist auf jeden Fall eingeladen, dich der Reisegruppe anzuschließen. Vielleicht kriegst du es ja mal hin, dass Dan dann auch mal dahin kommt. Der hat ja immer irgendwelche fadenscheinigen Ausreden, warum er da nicht landet.
Entschuldigung.
Hat Reiseangst oder so. Wahrscheinlich liegt der Grund darin, weil das Wiesbaden jetzt nicht der Ort ist, an dem man sich neue Socken und Unterhosen kaufen kann.
In dem Fall war das wirklich so, dass ich bei, wo ihr gerade die DJ-Workshops erwähnt habt auf der Tape-Fabrik, da war ich in Gedanken mit dabei, denn ich habe selber hier bei uns in Hamburg City den ganzen Tag DJ-Workshops gegeben, ganz official in einer Musikschule.
Mehr also Hip-Hop geht nicht.
Ne, also da war ich wirklich auch im Namen von Hip-Hop unterwegs. Zwar ein bisschen weiter weg, Wiesbaden-Hamburg sind ja glaube ich so 20 Kilometer, aber trotzdem habe ich es represented.
Wir nehmen uns mal eine Minute, weil ich wollte, also das Tape-Fabrik, wie viele Leute waren das? Habt ihr eine Ahnung, wie viele Gäste oder wie viele Zuschauer?
Ich würde sagen 2000.
2000. Ich war bei einer Veranstaltung an dem Abend, weil ich konnte nicht aus Hamburg weg so früh, aber ich konnte abends noch auf dem Samstag die Rugged Mind Session in der Astra-Stube in der Sternbrücke miterleben, die auch immer wieder cool ist. Kleine verschwitzte Kneipe, 30 bis 50 Leute, die da Hip-Hop und Underground-Rap zelebrieren, was auch immer wieder nice ist. Nice Jungs, die Rugged Mind Leute und ich hatte das zum Anlass genommen, weil der gute Franz Brandwein, mit dem ich letztes Jahr schon auch sehr lange auf der Tape-Fabrik gequatscht habe, ihn da kennengelernt habe, der da ein Beatset gespielt hat bei der Rugged Mind Session und er gesagt, Bass kommt auch rechtzeitig nach Hamburg und so war's auch. Ich habe mich dann bei den Jungs in so einem Kellerstudio getroffen, so richtig Pete Rockstyle Equipment vollgestellt, Unordnung, Schallplatten, stundenlang über Hip-Hop und Rap und Musik philosophiert, nice, Essen gewesen und abends ein paar Songs von der Bühne aus gehört, sich ausgetauscht. Und das war so gefühlt so die Tape-Fabrik in ganz klein. So, aber es funktioniert eben auch in groß und in klein und das mag ich eben aus. Und wenn es so eine kleine Veranstaltung sind, nicht nur fürs Abholen, dass man geile Musik hört, sondern eben auch da mit den Leuten connected und sich freut, auch wenn sie nicht aus Hamburg sind, aus der Stadt, sich mal wiederzusehen.
Das Schöne daran ist, es beweist immer wieder, dass es überall kleine Quellen und auch Orte gibt, an denen Hip-Hop-Kultur auch klassisch gelesen weiterlebt. Das liegt unter anderem natürlich daran, dass es auch überall Menschen gibt, die diese Hip-Hop-Kultur auch genauso leben. Einen davon haben wir heute als Gast und den stellen wir gleich ein bisschen ausführlicher vor. Bass, du kannst deinen investigativen Fragenkatalog für unseren Gast schon mal rausholen, denn du hast gesagt, du willst ihn auf Herz und Nieren prüfen. Wer dabei sein will, der bleibt dran. Jetzt gibt's noch ein bisschen Musik. Und da ich mir ja nichts wünschen darf, übergebe ich einfach an Dan.
Yes, ja, wir bleiben im Underground. Da gibt's natürlich ein passendes Zitat von DJ Premier. Underground will live forever, baby. We like roaches, never dying, always living. Wir sind aber nicht bei Premier, beziehungsweise Gangsta. Wir sind aber nicht weit weg, bleiben in New York, beziehungsweise in der Bronx. AG, absoluter Classic MC von der DITC, Digging in the Crates Crew, von seinem ersten Soloalbum 1999 rausgekommen. Das Ding hier, das heißt Underground Life, also der Song heißt Underground Life. Und da gibt es beziehungsweise auf diesem Song, da gibt es richtig coole Features. Fat Joe's mit dabei und die Ghetto Dwellers, Party Adi, einer davon, ja leider nicht mehr unter uns, ziemlich früh verstorben, im Alter von nur 31 Jahren im Jahr 2008, von uns gegangen. Aber der Song hier, richtig, richtig dope, straight aus dem Underground für euch. Viel Spaß mit AG.
Was ich lieb, was ich hab.
Bags mit Love and Hate, das Hip-Hop-Format eures Vertrauens. Hier bei uns im Bags mit Kosmos mit Nico, Dan, Emma, Bass und Berlin Mackie Nuts.
Berlin Mackie Nuts.
Berlin Mackie Berlin Nuts als Gast heute, Entschuldigung. Waren zu viele nicht. Namen auf einmal, die ich mir durcheinander gebracht habe. Aber wir wollen dir natürlich den Raum geben, den jeder Gast hier haben soll, indem wir ein kleines bisschen über dich und dein Leben sprechen. Und bevor Bass gleich einsteigt mit, wie gesagt, den vorbereiteten investigativen Fragen, so. Wenn du so diese Geschichten rund um Tapefabrik hörst, wenn du dieses Format siehst, wie wichtig ist Hip-Hop-Kultur in deinem Leben?
Ja, voll. Also ich glaube, das erste Mal bin ich in Hip-Hop mit Berührung gekommen, ohne zu ahnen, dass es Hip-Hop ist, weil ich bin direkt an der Berliner Mauer groß geworden und wäre vollgesprüht mit Graffiti. Und das war für mich zu der Zeit, ja, ich hatte keine Ahnung, was Hip-Hop ist, aber ich habe diese Graffitis gesehen, aber das hat mich schon so dermaßen geprägt. Und ich meine, bis heute ist es schon noch ein krasser Bestandteil. Mein Job hat tatsächlich auch was mit Hip-Hop zu tun. Ich mache Hip-Hop, ich habe Freude in vielen Elementen des Hip-Hops. Und ich habe meine Frau über Hip-Hop kennengelernt, auf dem Splash. Und ja.
Krass, ja. Mehr Hip-Hop geht doch gar nicht eigentlich.
Ja, ich, so. Ich zeige meine Backstage-Pässe an der Grenze.
Genau. wenn du damit durchkommst, dann hast du es auf jeden Fall so geschafft. So.
Nee, komme ich nicht. aber ja, voll. Also, es ist voll drin, aber es ist, weißt du, es ist nichts mehr Besonderes, weil es ist halt jeden Tag Hip-Hop, aber es ist schon besonders, vielleicht für Außenstehende, aber weil ich und ich glaube die anderen Leute um uns herum das ja auch so leben einfach.
Und, ich glaube, das klingt ein bisschen abwertend, wenn man sagt, das ist nichts Besonderes mehr.
Aber das habe ich mir auch gerade gedacht, als ich es gesagt habe.
Ich würde sagen, es ist völlig normal integriert.
Normal.
Also, ne, genau. Es ist normal geworden, weil es einfach so ist, wie es ist und nicht so, wie wir auch gerne, wenn ich auf Hate wieder unterwegs bin, so wie in der Schlagermusik, da ist auch nicht der Schlagermucker 24 Stunden der Schlagermusiker. Der zieht seine Schlagermusikjacke abends aus nach dem Konzert und ist dann wieder irgendwie Hans irgendwas und nächsten Tag ist er wieder der Schlagermucker, weil er seine Felljacke anzieht. Und so geht es vielleicht auch vielen Leuten in der Hip-Hop-Welt, der sagt, ich spiele hier die Rolle, ich mache mein Roleplay, ziehe meine Jacke an oder wie ein Schauspieler seine Rolle spielt und abends bin ich wieder ein ganz anderer. Aber ich glaube, bei vielen von uns ist es einfach, das ist einfach die DNA, das steckt so drin in der DNA und wir sind es einfach 24/7.
Ja, genau. Da sagst du, also das ist richtig. Also es ist normal, das ist das richtige Wort dafür. Und ich meine, prinzipiell ist es ja auch so, man sucht sich ja dann auch aus, wo man dann so, wenn man mal so ausgeht, wo man halt hingeht. Ich war zum Beispiel beim 1. Mai, ist ja in Berlin relativ immer viel los, mittlerweile sehr viel Techno. Aber es gab dann halt auch so eine Breakdance-Area hier bei uns in so einem Jugendhaus. Dann bin ich halt da hingegangen mit meinen Kids irgendwie und die haben es halt auch gefeiert. Und das hat richtig Laune gemacht, denen das halt dann auch mal zu zeigen, was da für eine Community ist, die da halt ihre Moves auspacken. Und das Ich liebe das einfach.
Ist ja auch interessant, gerade wenn du Breakdance, das B-Boying ansprichst. Ich muss mir echt angewöhnen, B-Boying zu sagen, weil ich mag das. Also haben wir schon mal,
wir hatten
das auch schon mal. So, Breakdance, da gibt es immer viele Leute, sagen, aber denen möchte ich nicht gerecht werden, möchte mir gerecht werden. Ja, aber B-Boying, aber man sieht es ja auch viel, auch gerade bei den Insta-Videos und so, was für Little Kids da abgehen. Also 8- bis 13-Jährige, die da die mega Power-Moves machen. So, wow, also es ist schon seit Jahren angekommen bei den Kids, die wirklich gut sind. Und das ist umso, das bricht umso noch mehr die Lanze für junge Kids, die dann den Weg zum B-Boying finden. Also man muss nicht erst lange warten, sondern man hat ja was zu sehen. Also man sieht ja recht junge Kids, die das machen und ich glaube, das ist ein guter Trigger, gerade wenn man mit seinen Kindern zu solchen Veranstaltungen geht und nicht da irgendwie so alte Männer sieht, die da ihre Moves auspacken.
Ja, ist richtig. Richtig und wichtig, ja, voll.
Und musikalisch, was hast du in deinem Leben bisher so für dich als Highlights erarbeitet? Was wolltest du musikalisch machen? Was war dir wichtig, damit zu erreichen? Und wo würdest du dich selber im Moment einordnen?
Musikalisch habe ich ehrlich gesagt einfach angefangen. Das war halt irgendwie aus einer Sicht heraus, dass ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, den guten alten MC Gauner aus Berlin. Das ist halt Ur-Oldschool-Legende. Ich glaube, ich war da gerade 15 oder so und ich habe den auf einer Bühne freestylen gesehen und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Weil ich dachte so, wie krass ist das eigentlich? Also, ne, der hat sich dann irgendwie Wörter sagen lassen, so ein bisschen Harry Mack-Style. Und Und dann habe ich gedacht, das ist total genial, ich will das auch so. Und das war so der Antrieb. Dann auch irgendwann erst nur freestylen, dann halt auch Songs gemacht, aber irgendwie nicht mit einem Ziel. So, ne? Erstmal einfach machen, Freunde dazu geholt, wie blöd auf drei Instrumentals gerappt, weil wir nur drei Schallplatten hatten, wo Instrumentals drauf waren. Und die ganze Nacht wirklich nur auf drei Beats gerappt. Und dann hat man immer mehr Leute kennengelernt und daraus wurde dann meine damalige Crew und dann wurde das alles ein bisschen intensiver. Also wir reden jetzt in einem Zeitraum von so 2010 rum. Dann haben wir ein Album gemacht. Dann hat sich das ein bisschen so aufgelöst, weil so Interessen sich verschoben haben. Und ich war dann auch so in einer Selbstfindungsphase. Okay, mache ich jetzt Solo weiter oder nicht? Und dann bin ich so in die Solo-Richtung. Und jetzt, wo jetzt mein Punkt ist, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich habe vor einem guten Jahr mir gedacht, ey, now or never, ich gebe jetzt Vollgas oder ich höre halt auf. So, das stand halt zur Option. Ich hatte da irgendwie gerade so zwei EPs veröffentlicht und war halt derbe abgefuckt darüber, dass niemand hört. Und da möchte ich auch niemand anderen die Schuld geben, sondern das ist halt mein Ding, weil diese Business-Seite von Hip-Hop, die war mir, oder von Rap-Musik, sagen wir mal von Rap-Musik, habe ich immer so links liegen lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt versuche ich mal Reichweiten zu generieren. Jetzt versuche ich mal, die Leute auf meine Musik aufmerksam zu machen. Und habe dann angefangen, mich zu informieren. Was kann man da machen? Welche Wege gibt es? Und jetzt bin ich an dem Status tatsächlich, dass ich, glaube ich, noch nie so viele Hörer hatte wie zuvor in meinem bisherigen, wenn man es Karriere nennen darf, in meiner Musikkarriere. Und das macht mich gerade mega happy. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe mit dem ganzen Kram, halt vor allen Dingen auf Social Media, waren halt alle so, selber, was machst du denn da? So, warum sehe ich dich denn jetzt ständig so? Und ich so, ja, ich probiere jetzt einfach mal aus. Ich gebe jetzt mal Vollgas. Ich mache jetzt halt jeden Tag oder alle zwei Tage mindestens Content und mache Songs und release keine EPs, sondern release sie halt in so einem Zyklus. Und das habe ich dann einfach angefangen zu machen. Und plötzlich sind die Leute total überrascht und sagen so, ey, du bist voll am Start, du bringst voll viele Sachen raus. Und ich bringe ja nicht mehr raus als früher, sondern halt bloß verteilt und bin halt mit meinem Gesicht halt auf Social Media unterwegs und mache halt noch Pressearbeit und drumherum. Ne? Und an dem Punkt befinde ich mich gerade und es macht gerade richtig, richtig Spaß, das Wachsen zu sehen. Und das hatte ich halt vorher in meinen... Ja?
Daran sieht man, wir hatten, ich glaube, beim Stammtisch war das, ne, Nico, wo einer der Gäste gesagt hatte, es gibt keine Promophase mehr, sondern das ganze Tun, was man eigentlich macht, permanent, ist eine einzige Promophase. Ich glaube, das ist auch der Sache geschuldet, wie jetzt alles auf TikTok, Instagram und Spotify und wie das Musik-Release-Business auch aussieht, denke ich mal. Also man hat schon bemerkt, ich meine, wir sind befreundet, wir verfolgen deine Sachen auf Instagram und da ist schon Vollgas-Modus angesagt, seit, wie du schon sagst, seit einem guten Jahr haut ja Mackie richtig raus.
Ja, ich muss ja
aber
nur
um
eine... Sorry? Willst du was sagen?
Ich finde das auch super krass. Ich verfolge das auch erst so seit einem halben Jahr, glaube ich, dich auf Instagram. Und mich hat das auch total überrascht, weil ich das Gefühl habe, gerade so ab einem gewissen Alter oder mit so Leute mit einem gewissen Mindset sagen sich halt so, ah ja, ey, irgendwie gar keinen Bock hier so Content für Instagram zu machen. So, ich will nur Mucke machen. Aber ich fand das ganz cool, dass du das echt voll gut verbinden kannst bei dir. Also ich habe mich da auch immer gut unterhalten gefühlt, wenn ich mir deine Storys oder sowas angeschaut habe. Ja, fand ich gut. Also Props an dich da an der Stelle auch.
Ja, vielen Dank. Ich meine, prinzipiell geht es ja auch darum, die Leute zu entertainen. Das ist halt Musik. Das ist, wenn man es mal wieder aussprechen möchte, Musik-Business, ist halt die Leute zu entertainen. Ob du sie halt auf einer Gefühlsebene, auf Spaß, auf Nostalgie, whatever, auf irgendwelche Ebenen halt berührst. So. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche das halt auch zu verbinden mit meiner Musik. Und es ist halt so offensichtlich, wenn man jetzt einfach mal nur sich die Zahlen anschaut, ich bin jetzt nicht so der Zahlenfreak, ja, aber wenn man mal sagt, als ich angefangen habe mit diesem ganzen Hustle, da war ich irgendwie bei 50 monatlichen Hörern auf Spotify und jetzt habe ich vor kurzem die 5000 halt, das ist also für andere Künstler natürlich so, aber für mich ist es halt ein mega Meilenstein gewesen, dass ich plötzlich von 50 auf 5000 gekommen bin, nur indem ich halt immer mein Gesicht gezeigt habe und was was erzählt habe, was,
aber das bestätigt, was ich auch spannend wieder, finde. Das bestätigt ja auch wieder, dass viele Leute, die die Musik hören wollen oder irgendwie die Musik mitkriegen, auch immer was zu greifen haben wollen, nicht in Form von Musik, sondern immer die Person, also eine physische ja. Gestalt, wichtig ist. Nicht ein geiles Cover und irgendwie nicht viel drumherum Gerede, sondern einfach da eine Person, mit der man sich irgendwie identifizieren kann und nicht mit einer Sache. Die Person ist schon wichtig.
Voll. Und ich meine, Cover, da sagst du ja was. Ein Cover ist mittlerweile scheißegal. Du könntest ein Glas mit Gurken irgendwie auf dein Cover packen und ist einfach jeden Freitag irgendwie auf Spotify releasen. Wäre vielleicht sogar noch spannend, weil es ja aus dem Rahmen fällt. Aber ja, ich hatte letztens ein Gespräch auch gehabt mit Style Wars und der hatte was gesagt, was ich sehr interessant fand. Und zwar, die Leute haben ein bisschen das Diggen verlernt. Also die sitzen da vor ihrem Spotify-Algorithmus und kriegen halt immer wieder das Gleiche ausgespielt, weil sie halt nicht schauen. Und da ist es halt irgendwie jetzt meine Challenge gewesen, dass ich die Leute irgendwie erreichen kann, um den Spotify-Algorithmus zu knacken oder halt irgendwie, wie kommst du ran? Du musst halt gegen oder mit gegen, wie auch immer, die Algorithmen kämpfen oder mit ihnen arbeiten, dass die Leute dich halt entdecken. Und ich glaube, es gibt halt Leute, die Musik hören wollen. Aber wie werden die auf dich aufmerksam? Das ist halt der Punkt.
Der Pool wird ja auch, also dieser undurchdringliche Dschungel an Releases, hat ja auch damit zu tun. Vielleicht jetzt bei den Sample-Diggern auch undurchdringlich, da muss man sich auch reinfuchsen. Immer noch ist viel größer als das normale Musik-Release-Ding jeden Freitag, aber das ist ja auch immer undurchdringlicher geworden. Wenn man da verlässt man sich ja vielleicht auf den einen oder anderen Podcaster oder Playlist-Ersteller. Also man nimmt, wie du es schon gesagt hast, oder mit der Story von Style Wars angesprochen hat. Die Leute nehmen halt immer nur die Sachen vom Silbertablett oder die nehmen nur das, was ihnen vorgelegt wird, ohne dann auch so schmerzbefreit, obwohl sie vielleicht wissen, ja, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, ich glaube schon, dass die meisten, also wenn ich mir ein bisschen die Zeit nehme, was irgendwie keiner mehr hat, und Mühe gebe, finde ich auch 10-mal geilere Sachen und andere Sachen, coole Sachen. Aber nein, viele sind halt mit diesem Zufriedenheitsding unterwegs. Ja, ich nehme das, was mir der und der irgendwie jeden Freitag als Playlist hinlegt. Und kann man auch viel verpennen. So.
Ich habe auch viele Quellen und zum Beispiel durch dich, Emma, habe ich tatsächlich die Kabuff-Klick gedickt. Ah. Und die finde ich ganz geil auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich sonst auf die aufmerksam geworden wäre, wenn du halt nicht so deine Quellen hast. So, ich gucke halt irgendwie immer überall irgendwo rum, was so die Leute so, was die halt irgendwie so präsentieren, was es so gibt, was so geht. Und das finde ich dann auch wieder spannend. Also quasi, was du, jetzt ist wieder der Altmann-Sprech, was du halt früher gemacht hast, wenn du in den Plattenladen gegangen bist und du hast dich halt mit dem Typen am Tresen oder mit der Dame am Tresen unterhalten. Was die so einem empfehlen können, das machst du jetzt halt im Internet. Das ist eigentlich auch ganz nett, du musst das Haus nicht verlassen. Für so Couch-Potatoes für mich ganz gut. Im Real Life gibt es ja solche Gespräche ja auch noch. Ich meine, das ist ja auch ganz, ganz schön, dass man sich dann trotzdem auch noch, wenn man so abends ausgeht, sich unterhält so und dann hast du das schon gehört oder dies und das, ne? Also, gibt verschiedene Welten.
Hat ja auch damit zu tun, wie man so ein Gespräch lenkt, ne? Wenn man sagt, ey, da treffe ich mal wieder ein paar Freunde, ein paar Kumpels oder jetzt auf der Tape-Fabrik oder so, jetzt so nicht so zu nerdig, obwohl einige Gespräche werden dann so nerdig, hatte denn spät nachts letztes Jahr auch noch ein mehrstündiges Gespräch mit Figub, eigentlich wollten wir schon längst ins Hotel, aber da redet man dann ja auch wieder über Musik, wo man sich austauscht, nicht nur irgendwie, das ist meistens kein Schwachsinn dann, wenn man dann nochmal in Ruhe zusammensitzt und da findet man wieder so viel Wege zu neuer Musik Ideen, um was Neues zu finden oder einfach auf die Spur gebracht zu werden, um da weiterzumachen. Voll. Das ist extremst interessant.
Dafür braucht man Informations- und Innovationsquellen. Die liefern wir in diesem Format normalerweise. Jetzt sind wir schon im XXL-Talk gelandet und den unterbrechen wir jetzt aber einmal, um ein kleines bisschen Luft zu holen. Musik von Mackie Dan oder was machen wir?
Genau, wir sind jetzt in der Diskografie von Mackie Berlin Nuts und wir hören jetzt einen Song aus seiner ziemlich jüngsten Release-Diskografie, nämlich gar nicht so lange her, am 12. Mai rausgekommen ist eine Single. Und vielleicht mag ja Mackie zu dem Song Brief noch kurz was erzählen.
Beef ist ein Song, der ist von DJ Styleboss quasi, featuring mir. Das ist ja quasi schon sein Song. Und ja, den haben wir Anfang dieses Jahres gemacht. Geht so ein bisschen darum, dass man in guten Phasen sich selbst einen Brief schreiben sollte und den dann rausholt, wenn es einem nicht mehr so gut geht. Um es ganz platt zu sagen.
Auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. Also ich mag den Song mega. Ist auf meiner letzten Playlist auch gelandet. Mein Mix, super Song. Auf jeden Fall
musikalisch
gut getroffen, oder du hast dich gut inspirieren lassen, wie rum auch immer, diesen Text zu schreiben. Matcht auf jeden Fall beides. Sehr gut.
Vielen Dank. Und ich glaube, das ist auch der erste Song, wo ich so halbherzig ein bisschen in der Hook singe. Es ist nicht richtig Gesang, ja, aber ich glaube, sowas habe ich vorher noch nie gemacht und weiß nicht, ob ich es jemals nochmal machen werde, aber zieht euch den Song rein.
Sollen wir jetzt nochmal schnell die Frage der Fragen stellen? Wäre die Hook was auch für Autotune gewesen für dich?
Nein, Autotune soll jeder machen, wie er es fühlt. Ich fühle es halt nicht. Aber das wäre mal so ein Ding, ne? Kann man das nachträglich noch durchjagen, wie das wohl klingen würde?
Dann muss man Michi fragen, ob er so ein Remix macht und das dann nochmal.
Ein Autotune-Remix. Ich habe keine Ahnung, wie das klingt.
Schickst den entsprechenden Produzenten ja. die Stamps und dann wird das schon.
Ich bin mir sicher, die Klickzahlen werden sich vervielfachen nach dieser Autotune-Remix-Geschichte. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ich weiß nicht.
Aber da werden wir gleich wieder drüber sprechen, dann werden vielleicht ein paar MacBirds abspringen von dem Zug.
Vielleicht. Die verliere ich dann. Die fliegen dann weg.
Aber ja, wir holen einen Song, oder? Und dann reden wir weiter, Nico.
Ja, let's go. Also ich warte quasi darauf, dass Dan die Regler anschmeißt, damit wir hören. Ich darf mir eh nichts aussuchen. Deswegen bin ich, was Musik angeht, hier immer im Ruhemodus. Und bereite quasi mich darauf vor, dass Emma gleich mit der News der Woche rauskommt, wenn wir wieder da sind. Vorher hören wir aber...
Ja, DJ Stylewars featuring Mackie Berlinatz mit Brief.
Let's go. Max Müller von Hate ist nicht deshalb eine Sendung, die diesen Namen trägt, weil wir uns hier lieben und hassen. Ganz im Gegenteil, wir stehen alle auf einer Seite, aber es ist die Sendung für Statements. Und dafür ist Emma heute zuständig. Du hast ein Statement mitgebracht.
Ich wollte gerade sagen, nicht ich habe ein Statement, sondern Crazy Legs hat auf jeden Fall ein Statement, wo es ein bisschen um die Hip-Hop-Kultur geht. Aber bevor ich das jetzt irgendwie umständlich versuche zusammenzufassen und zu erklären, hören wir uns das doch einfach mal an, was genau er da zu sagen hat in seinem Statement.
Hi, everybody. I don't know if everyone's noticing the way I'm noticing, but... It seems like even those journalists, podcast hosts, people at the forefront of media who know what hip hop really is, it's like they have given up on educating people. So as people are speaking about the 50th anniversary of hip hop, they're not really talking about the culture. You know, they say for the culture and all this stuff, but at the same time, they only reference recording artists. And they reference a lot of recording artists who are like probably really dope at what they do. But at the end of the day, if they didn't have rap as a lane for them to become successful, would they really care about hip hop? Are they really into hip hop culture to the point where, you know, they would keep going and still support all these other elements of hip hop because they were really for the culture. So this is my question. Has the 50th anniversary of hip hop been mostly a focus on rap music?
Ja, wie sieht's aus, Leute? Mackie, hast du eine Antwort auf die Frage, persönlich gestellt, von Crazy Legs?
Ich fühle das auf jeden Fall. Also Rap steht halt voll im Vordergrund und der Rest steht irgendwie so hinten an. Und es wird halt irgendwie nur, weiß ich nicht, man spricht halt immer nur über diese ganzen Superstars, Hall of Fames irgendwie so, und da sind die krassesten Rapper. aber tatsächlich sehe ich das ähnlich, weil, ja, keine Ahnung, es passiert in den anderen Elementen gar nichts und ich meine, Beatbox ist ja nochmal so ein extra Element, ob es sich zu Hip-Hop fühlt oder nicht. Keine Ahnung, aber tatsächlich fühle ich diesen Punkt von ihm.
Da könnte man so lange drüber reden, ne? Also Nico, das, keine Ahnung, stundenlang theoretisch, weil ich bin persönlich voll bei ihm und er hat sich ja jetzt, egal was Crazy Legs, in welchem Fokus er noch anderweitig steht, aber er ist ein Vertreter der Hip-Hop-Kultur und sieht da so viel Problematik, dass die anderen Elemente so hinten weggedrückt werden und wenn man das und die viel mehr Aufmerksamkeit verdient, weil die anderen Elemente außerhalb der Rapmusik, und er hat ja in der Rapmusik ja auch sein, er hat ja nicht gesagt, dass es schlecht ist, sondern er sagt, hat viel bewegt und viel gemacht und Props an die Leute, die auf der Bühne stehen und rappen, aber die anderen Elemente dieser Kultur haben auf ihre Art und Weise viel mehr der Kultur an sich, nicht, die haben nicht dafür gesorgt, dass die Kultur berühmt ist und vielleicht da viel Geld geschafft wird, aber die anderen Elemente haben auf ihre Art und Weise viel mehr dafür beigetragen und dazu beigetragen, diese Kultur am Leben zu halten und zu supporten innerhalb der Kultur und nicht in die Welt hinaus. Und das klagt er so ein bisschen an. Es wird immer wieder Rap-Konzerte geben oder auf den Bühnen dieser Welt, wenn jetzt gerade, ja, das ist ja im Zuge von Hip-Hop 50, dem 50. Geburtstag der Hip-Hop-Kultur, was er mit so einem kleinen, in dem Video, weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, mit so einem kleinen Gänsefüßchen Anekdote für sich markiert hat, die 50, weil er ja eigentlich aus der Richtung Zulu Nation kommt und für die Zulu Nation dieser Geburtstag ein Jahr zu früh stattfindet. Aber das nur am Rande. Auf jeden Fall
da werdet ihr noch weiter, genau, das stimmt schon.
Auf jeden Fall werdet ihr bemerken, wenn ihr so eine Rap-Show seht, okay, das garnieren wir. Also wenn man so das, ne, wenn wir ein bisschen bei dem Hate sind jetzt, das garnieren wir mit ein paar Breakern und da steht noch ein DJ, so richtig Turntablism ist er auch nicht immer. Und da kommen die B-Boys auf die Bühne und dürfen ein bisschen mittanzen. Aber wie ist denn, Leute, macht doch mal eine B-Boy-Session, da dürfen die Rapper mal ein bisschen hosten. Sowas wird es halt nicht geben, weil da sind wir wieder bei der industriellen oder bei der kommerziellen Seite der ganzen Geschichte. Ja, kann man ewig drüber hin und her feilschen mit seinen Meinungen. Aber ich bin bei Crazy Legs, Richard Cullen.
Ich glaube, da brauchst du, wenn du Hip-Hop sozialisiert bist, dann brauchst du nicht hin und her feilschen mit Meinungen. Also ich glaube, da können wir jetzt fünfmal hintereinander wiederholen, dass wir alle sagen, Hip-Hop ist mehr als nur die Rap-Artists, die da stehen, dass sie nun mal die Leuchttürme sind, die dafür, also vielleicht auch im Zweifel jetzt auch in den Zelebrierungen ein bisschen einfacher zu positionieren sind. Ich habe euch in die WhatsApp-Gruppe, ich weiß nicht, ob das jetzt Thema geworden wäre, aber dann mache ich das schnell, packe ich das mit rein, dieses Konzert vom 11. August aus New York mit Run-DMC und Snoop Dogg und einem Line-Up mit 100 Namen, wo natürlich auch alle großen Hip-Hop-Veteranen der ersten Stunde irgendwie oder so, die Leuchttürme der alten und ersten Stunden auch alle mit auftreten werden. Das Ganze findet halt einfach im Yankee Stadium vor dann wahrscheinlich 80.000 Menschen statt. Das ist eine ganz schöne Hausnummer, aber es ist alles musikgeprägt.
Aber er pointet ja ganz klar auf die Medienberichterstatter an vorderster Front, Podcaster, Journalisten, die sich mit der Hip-Hop-Kultur auseinandersetzen. Da ist er eher so ein bisschen...
Ja, guck mal, wir wieder. Ne? Kriegen wir jetzt wieder.
Genau, wir wieder. Jetzt vielleicht nicht unbedingt müssen wir uns da den Schuh anziehen. Nicht wir unbedingt jetzt, aber schon dürfen sich gerne mal andere Journalisten, Medienberichterstatter die sich für die Hip-Hop-Kultur interessieren. Auf die wird gepointet von seiner Seite aus, auch zu Recht, meiner Meinung.
Ich glaube, das größte Problem da drin ist dann auch immer ein kleines bisschen die Unwissenheit, weil die schnellere Fokussierung auf den Rap-Superstar einfacher ist. Und da wäre natürlich zu hoffen, dass da noch ein bisschen was passiert. Ich bin generell mal gespannt, wie es dann in 2 Monaten aussieht, wenn wir Hip-Hop-Geburtstag feiern. So. Und ich glaube, wenn es wirklich um Hip-Hop-Kultur geht, dann werden wir an ganz vielen Stellen auch diese Zelebrierung in der Breite haben, wie wir es brauchen, wie wir es haben wollen. Ich sag nur so viel, bei einem Projekt, das ich gemacht habe, das auch an diesen Tagen Release feiern wird, da haben wir die Hip-Hop-Kultur in der kompletten Breite abgedeckt. Also ich hoffe, ich würde durch den Backspin Love and Hate Kritik-Hagel durchkommen
mit dem, was wir da gemacht haben. Den Frieden mit Crazy Legs findest. Nee, er den Frieden mit dir findet
sozusagen. Ja, genau. Bei mir war es jemand anders, aber das erzählen wir dann an anderer Stelle. da wir nicht mehr ganz so viel Zeit haben, wollen wir Deckel drauf machen, Musik spielen und dann, wir müssen noch Hausaufgaben machen und vielleicht habt ihr noch ein anderes Thema, das ihr sprechen wollt. Ja, ein Nicken in der Runde. Sehr gut. Dann wünsche ich mir jetzt und krieg's doch nicht. Was hören wir?
Es sei denn, du wünschst dir den richtigen Song, den wir jetzt schon vorbereitet haben hier auf dem Plattenteller. In dem Fall bleiben wir natürlich bei der Rocksteady Crew. Logisch, wenn Crazy Legs das Thema ist, dann ist die Rocksteady Crew Programm und das ist ein Song aus dem Jahr 84, absoluter Classic. Ich glaube, jeder B-Boy auf der Welt hat schon zu Uprock getanzt und vielleicht
hey,
tanzt ihr jetzt auch
you,
mit.
The Rocksteady Crew. Also Leute, macht's gut. Gleich geht's weiter hier. Schnell, gib Gas. Dieses Format, Backs Love and Hate, hat einen wunderbaren Gast heute mit Mackie Bird und Nuts. Und der hat ein Projekt, an dem ihr jetzt alle, wenn ihr zugehört habt und jetzt begeistert seid von ihm, seiner Persönlichkeit, seinem Wesen, seiner Sichtweise, seinem Look, den ihr nicht gesehen habt und allem drum und dran, ihn unterstützen.
Aber und vielleicht sogar von meiner Musik.
Ja, genau. Aber das kommt ja, das setze ich ja voraus, so ein kleines bisschen. Und im Zweifel ist doch in ganz vielen dieser Punkte, finde ich ja doch dann auch das Support ein so großes Gut, dass vielleicht erstmal der Support für die Kultur hier auch nicht zu unterschätzen wäre. Trotzdem geht's um deine Mucke. Erzähl, was machst du?
Ja. Also ich habe vor, ich glaube jetzt gut 2 Wochen eine Start Next Kampagne gestartet, um mein Album zu finanzieren, was ich rausbringen möchte nächstes Jahr. Es geht da darum, das digital und vor allen Dingen auch auf Vinyl rauszubringen. Und habe da jetzt vor 2 Wochen gestartet. Und in dieser Kampagne, da kann man sich quasi pre-order-mäßig jetzt das Vinyl schon irgendwie besorgen oder also sogar das Album auf Tape. Gibt auch viel Merch. Und ich glaube, wir stehen gerade bei gut 50%, die wir schon erreicht haben. Ich bin mega happy schon. Aber die anderen 50% müssen noch reinkommen. Und sind aber noch 30 Tage, bis die Aktion zu Ende geht. Und ist ein ganz schöner Hustle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man muss echt viel ackern da dran. Also ich plane diese Crowdfunding-Aktion tatsächlich schon seit März, um das alles umzusetzen. Und jetzt läuft sie und ich denke, dass ich sie auf jeden Fall wuppen werde. Und jeder, der supporten möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, mich und die Hip-Hop-Kultur zu supporten und sich eine Vinyl zu holen oder ein schönes Merch. Genau,
ist ja auch geht's. So ein bisschen im Vorwege zu sehen, wenn die Supporter da sind und man, das ist vielleicht dieses Finanzierungsziel. MC Strahlemann aus Hamburg hat das auch vor kurzem, hat sein Finanzierungsziel erreicht. Ich war auch einer der Supporter und freue mich auf das Vinyl, wenn es kommt, wenn es aus dem Presswerk kommt, die das genau diesen Weg gehen über so ein Crowdfunding-Geschichte. Gibt's ja mehrere, die Voll. Man da benutzen kann, wie Start Next. Finde ich super spannend und man hat auch im Vorwege schon so einen Blick drauf, seine Fans, du hast deine Macbirds, die berühmten Macbirds, deine Fanbase, die du damit auch schon mal triggerst und die Bock haben, dich zu nicht nur zu supporten, sondern auch Bock haben, die Musik auf Vinyl zu haben. Und da weiß man, wo die Reise hingeht. Man macht genau, Crowdfunding ist so ein bisschen fokussiert auf die Leute, die es wirklich haben wollen. Das finde ich irgendwie genau. Voll spannend eigentlich, so eine Crowdfunding-Geschichte.
Und ich habe auch gesagt, ey, ich presse auch nur 100 Platten, weil es ist einfach realistisch gesehen ein gutes Ziel. Wenn es mehr werden, ist natürlich geil, aber ich sag jetzt mal 100 Platten und dann bleiben auch keine im Keller und verstauben da irgendwie, weißt du? Und mit Strahlemann habe ich mich tatsächlich auch ausgetauscht, mir ein paar Tipps geholt noch. Es war ganz interessant, er hat mir darüber was erzählt und ich habe das auch bei MC René beobachtet, wie er seine Crowdfunding-Aktion irgendwie über die Bühne gebracht hat. Das waren halt schon, sind schon coole Sachen, die da passieren so.
Auf jeden Fall eine Sache, die funktionieren, sehr gut funktionieren kann und immer wieder gut funktioniert haben. Eine Stadt wird bunt. Das Buch ist ja auch über eine Crowdfunding-Kampagne genau. So erfolgreich geworden, wie es jetzt ist. Also das war schon richtig gut. Ja, wir drücken alle die Daumen. Also wir müssen ja, ich und Dan, mit dir zusammen müssen ja die Daumen drücken.
Das wird schon werden und Leute, die hier zuhören, sollten das auf jeden Fall supporten, allein, was ich schon meinte, für die Sache, dass dann dabei gute Musik dabei rauskommt und du mit sehr viel Liebe drin steckst, das steht ganz außer Frage. Kleinen Song nochmal hören, bevor wir die Hausaufgaben vorbereiten, weil ehrlich gesagt, ich brauche noch eine Minute, um die Hausaufgaben vorzubereiten, so wie immer letzte Sekunde. Dann haben wir die oder muss ich jetzt hier rumschummeln?
Kein Problem, ich habe noch einen Song hier vorbereitet von dem guten Mackie zusammen mit DJ Robert Smith, auch unser Homie aus Berlin, absolute Turntablism-Maschine. Und der ist auch noch nicht ganz so alt, ne? Mackie, ich glaube, was immer ich will, produziert von Screwaholic, ist noch nicht so alt, ne?
Ich glaube Februar oder März, sorry, März war Release.
Sehr gut. Ja, dann hören wir jetzt rein und dann gibt's gleich die Hausaufgaben.
Mit Schmiddelfinger im Intro.
Buja, Schmiddi.
Und gleich gibt's Hausaufgaben. Versprochen. Euer Lehrer, Onkel Dr. Nico Backspin, mit Crew hier bei Backspin Love and Hate. Zu den Hausaufgaben. Maggie, du bist jetzt ja quasi stiller Beobachter. Du kannst dir jetzt eine Meinung darüber machen, was diese Leute hier über ihre Songs als Hausaufgabe sagen. Für euch da draußen schnell. Beide kriegen einen Song aus den gegenseitigen Playlisten. Entweder aus der Dilemma Deluxe Show oder aus Rocking with the B-Bass. Und soll mal sagen, was ihr davon halten. Damit ihr seht, dass hier nicht auch immer alles einig ist, sondern wir irgendwie an einer letzten Stelle mal ein bisschen hier Konfrontation hinbauen. Und damit geht's jetzt los. Und wir fangen mal an bei der letzten Hausaufgabe, die der gute Bass bekommen hat. Das war der Song Winnetou, ne? Von Haze und 8-4.
Genau. 8-4 featuring Haze oder zusammen, wie auch immer, mit dem Titel Winnetou. Ja, erstmal relativ kurz und knapp. Ist kein Song, wo ich denke, boah, darf ich den jetzt ausschalten oder so? Geht mir überhaupt nicht rein. Nein, überhaupt nicht. Ging mir relativ gut rein tatsächlich. Manchmal ist es auch so, dass meine Playlist mit der von Emma nicht identisch ist, aber schon ähnlich vom Soundbild. Oftmals einige Songs. Mir gefällt es sehr, dass Achti auch zu einem Song oder einen Song gebaut hat mit Haze zusammen, der ein bisschen Abtempo ist. Mir geht es so langsam ein bisschen auf den Sack, dass viele Songs, viele Underground-Rap-Musik so richtig langsam werden. 80, 78, 82 BPM und das Ding ist da auf jeden Fall eine 9 als erste Zahl bei der BPM-Zahl davor. Und gefällt mir schon sehr gut, auch wenn das Sample da so gepickt ist. Ich bin ja so ein klassischer Soul-Dude, mir so ein bisschen zu europäisch klingt. Aber so der inhaltlich typisch, ja, typisch ein bisschen in die Fresse, aber so eine Sozialstudie, ein bisschen Daily Diary, ein bisschen auskotzen, dass die Welt auch mal scheiße war und wie es so passiert ist. Bisschen Tagebuch-Therapiesong, sage ich dazu immer, auch wenn man mir dafür den Hals umdrehen möchte wahrscheinlich. Aber schon, gefällt mir schon gut. Ist ein Song tatsächlich, wo ich dachte, wann kommt denn die dritte Strophe? Weil der irgendwie ist nach hinten raus vorbei, 2,5 Minuten Spotify-Länge. Nein, der ist schon irgendwie cool, der Song. Gib mir mal eine gemeinsame Strophe jetzt. Hat mir schon irgendwie gefehlt.
Ja, aber Emma, was sagst du?
Ja, kann ich gut. Freut mich, dass er dir gefallen hat auf jeden Fall. Mir hat meine Hausaufgabe tatsächlich auch sehr gut gefallen. Ich hatte von Kinderzimmer Productions, Wir sind da, wo oben ist. Und also ich kannte den Song natürlich auch vorher. Hab da auch eine kurze kleine Anekdote. Ich war in Hamburg damals auf dem Konzert mit Bong zusammen und hab das Ganze auch live sehen dürfen.
Ach, krass, okay. Ja,
ja, das ja, deswegen.
Ja, aber ich hatte schon ein bisschen Sorge, das ist so eine Hausaufgabe, wo du den Lehrer halt auch vergraulen kannst, wenn du die Mucke scheiße findest, ne? Das sag ich ja ganz offen.
Nee, auf jeden Fall nicht. Mir ist beim Anhören nochmal aufgefallen, das ist auch so ein richtig schöner, also wenn man gerade so Geometrie in der Grundschule hat, gibt es da ein paar schöne Merksätze auf jeden Fall, so ein Rechteck ist gleich hoch wie breit und so. Also schöner Song, hat mich, habe ich lange nicht mehr gehört, hat mir sehr gefallen, die Hausaufgabe tatsächlich.
Ich finde ja auch nach wie vor absolut underrated, das Gesamtwerk von den Dudes. Da bin ich ein sehr großer Fan von. Ich tapp mich immer wieder dabei.
Total.
Weil es einfach so sehr schlau lyrisch ist. Mhm. Da wir noch ein paar letzte Sekunden haben und ich noch jedem von euch eine Hausaufgabe geben muss, machen wir das jetzt nochmal schnell. Und zwar kriegst du, mein lieber Bass, den Song Angels von Pimpf und A zum J. Ich bin mal gespannt, was du über den zu erzählen hast. Und Emma, es ist mir zu klischeehaft, aber ich möchte es trotzdem einmal machen, weil ich das Gesamtwerk damit besprechen möchte. Ich möchte mal gerne wissen, was du mir erzählst zu dem Underground-Klassiker, als ich zur Schule ging von Torch. Das möchte ich gerne mal wissen. Ich möchte mal doch das Thema mal öffnen, weil das, glaube ich, ganz interessant ist, weil du einfach davor sozialisiert wurdest, wie sehr oder es dich doch oder nicht triggert, ihm dabei zuzuhören, was er erzählt. Und darüber sprechen wir in der nächsten Woche. Maggie, danke, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Viel Erfolg beim Crowdfunding. Crew,
danke.
Es war wie immer ein Fest. Lasst es krachen und ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, base@backspin.de, emma@backspin.de, dan@backspin.de und dann seid ihr bei Love and Hate. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Peace. Was ich lieb. Was ich hab.